Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, beim Stichwort Volkslied denkt man vielleicht erstmal an eingängige, gern auch tümelnde Schlager, die maximal menscheln. So klingt es, wenn sich künstliche Intelligenz das Genre vornimmt.
Ich kann die Sterne sehen. Ich kann sie sehen, wie vorher. Ich kann sie sehen, wie vorher. Ich kann sie sehen.
Das Projekt Volkslied 3000 stellen wir Ihnen gleich näher vor hier im Kompressor. Er gilt als einer der Pioniere in Sachen Techno und sein Berliner Club war lange der wohl bekannteste weltweit. Die Rede ist von Tresorgründer Dimitri Hegemann, der sich jetzt gerade einen, sagen wir mal, überraschenden neuen Wirkungskreis gesucht hat. Dimitri Hegemann bespielt nämlich seit neuestem ein altes Autohaus im uckermärkischen Prenzlau. Warum? Das fragen wir ihn am besten selbst. Schön, dass Sie da sind, Dimitri Hegemann.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ein großes Autohaus, das vor Jahren pleite gegangen ist und das Sie jetzt in Glashaus umbenannt haben. Das hört sich jetzt, ehrlich gesagt, erstmal nicht so besonders glamourös an, eher so ein bisschen abgerockt. Was genau passiert da?
Ja, ich bespiele es nicht, aber es geht um das Thema Freiraum. Also ich versuche, Jugendlichen in dem ländlichen Raum Räume zu organisieren, an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und jugendlichen Crews oder Kollektiven schalte ich mich ein mit meiner kleinen Agentur Happy Locals und versuche da irgendwie Harmonie herzustellen und erkläre der Verwaltung, hey, wenn du verhindern willst, dass sich die jungen Leute, die junge Intelligenz nicht auf dem Weg macht nach Berlin und nicht seine Gemeinde verlassen will, dann gib ihnen einen Raum, einen Experimentierraum zum Forschen. Und da setze ich mich ein. Also das ist so, ich operiere da mit dem Team und dann gehe ich auch irgendwann wieder, wenn es geschafft ist. Und ich hänge natürlich immer ab von dem Wohlwollen der Verwaltung. Und da hatte ich Glück.
Und was genau passiert da kulturell? Also es hat sicher auch mit Musik zu tun.
Sicherlich. Also das ist ja auch, sage ich mal, immer so ein Medium, wo man junge Menschen zusammen versammeln kann und zusammenbekommt und dann mit ihnen redet. Und das ist entspannt, Situation. Also wir haben noch nicht den Club erreicht, aber wir haben ein Musiklabor im Grunde aufgebaut. Und dort gibt es dann für Leute, die dieses Berufsfeld DJ kennenlernen möchten, Informationskurse über die neuesten Softwares, wie man mixt und welche Technik man benutzt. Aber es gibt auch einen anderen Bereich, die Bildungsmanufaktur. Das hängt immer zusammen in unserer Arbeit. Das ist eine Einrichtung, die wir inspiriert durch die Schlesische Straße 27 hier in Berlin erfahren haben, dass wir mit jungen Leuten, die ihre Schule geworfen haben, ihre Ausbildung, dass wir ihnen zuhören und dass wir sagen, hey, was ist das Problem, was möchtest du? Und dann gibt es diese Teams, ein Kreativer, ein Handwerker und ein Künstler. Und dann sagt der junge Mensch, ja, ich will eigentlich ein Auto bauen. Dann sagen wir, gut, wir bauen ein Auto.
Klingt relativ fantastisch. Jetzt würde ich aber doch gerne nochmal auf die Rolle des Techno zu sprechen kommen. In diesem Musiklabor, das ist ja doch so ein bisschen, glaube ich, wie das Herzstück des Clubs, da sollen junge Leute eben nicht nur lernen, wie man auflegt, vielleicht auch selber Tracks produzieren. Und Techno ist ja durchaus auch schon groß in der Uckermark. Sie verstehen Techno und die Beschäftigung mit Techno durchaus auch als so eine Art Bollwerk gegen extremistische Gesinnung. Aber ist nicht Techno, gerade so die härteren Bretter, auch jetzt durchaus schon anschlussfähig an eine rechte Gesinnung? Also wie nehmen Sie das wahr?
Nein. Also der Techno-Club ist im Grunde in meiner Wahrnehmung der letzten 30 Jahre, also seit Mauerfall, seitdem der Tresor immer noch weltberühmt ist und ich war, ist es ein Ort, der Menschen zusammenbringt, junge Menschen zusammenbringt und sie im Grunde in eine Art Schutzraum führt, in denen sie auch neu denken. Also nach 2.30 Uhr, nach 3 Uhr entspringen völlig neue Ideen und auch Konzepte, sogar Konzepte für kleine Mikrokonjunkturen, wo sich Menschen zusammenführen, überlegen, wir machen morgen vielleicht ein kleines Café auf oder eine Galerie oder sogar ein kleines Restaurant oder sogar ein Hostel in größeren Gemeinden. Ja, also diese Ideen entspringen in diesen Clubs und ich denke, diese Clubs entstehen auch nur, wenn sie gut kuratiert werden. Das heißt also, gute Programme da sind und das hängt wieder davon ab, wer sowas managt, welche Macherin da ist. Und wenn so ein Ort entsteht, ist das für mich auch endlich mal eine Alternative für junge Menschen im ländlichen Raum, die sonst wegziehen würden oder die gar kein Programm vorfinden würden. Und das ist dann für mich das Bollwerk, also gegen rechten Mainstream.
Sie haben im Vorfeld sehr interessant beschrieben, wie Sie ja selbst aus Ihrer Kleinstadt, aus Ihrem Kaff weggegangen sind, weil das da immer nur Erwachsene gab, die Nein zu allen Ideen und Vorschlägen gesagt haben. Wie werden Sie denn jetzt als Wessi in Prenzlau aufgenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass Ihnen wahrscheinlich gerade bei den jungen Leuten doch so ein gewisser Kultstatus durchaus hilft. Aber werden Sie da nicht doch auch teilweise so als besser Wessi, der jetzt mal allen erklärt, wie es geht, wahrgenommen?
Ja, das ist manchmal kritisch. Aber ich bin jetzt in Brandenburg gemeldet. Ich höre auch dazu. Aber du hast, Sie haben recht. Ich denke, das ist manchmal ein Problem und ich sehe manchmal auch, das ist so ein bisschen der Schmerz des Verpassten bei einigen, die das vielleicht nicht so erleben durften, wie ich damals in West-Berlin. Ich bin aus meiner Heimatdorf, auch weil ich zu oft Nein hörte, wie Sie sagten, nach West-Berlin gezogen, weil die Rahmenbedingungen Berlins damals stimmten und ich habe sehr viele Dorfaussteigerinnen und Aussteiger dort wieder getroffen. Wir haben neu gedacht und wir haben auch Berlin verändert. Es waren sehr viele Macherinnen und Macher, die einfach zu Hause immer nur Nein hörten, geht nicht und dieses Phänomen habe ich nach Mauerfall auch in Brandenburg erlebt. Deshalb habe ich mich da eingeschaltet. Also man nimmt mich ernst, ich habe große Vorteile, dass man mich als Person mit Techno verbindet, mit dem Tresor und dann lerne ich den kennen, der stellt mir wieder einen Künstler vor oder eine Allianz mit anderen Kunstformen, mit Maler und so weiter oder auch Denkern, Philosophen. Und dann wird mir das Problem erklärt. Und ich muss sagen, auch jetzt in Prenzlau habe ich wirklich aufgeschlossene Menschen in der Verwaltung kennengelernt, die Landrätin, der Landrat, der Stellvertreter, vor allen Dingen der Bürgermeister auch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt also auch so eine Art Generationswechsel, so ein Verständnis, dass Jugend, die verstehen, dass die jungen Leute diese Räume brauchen und das nicht, dass die auch mal was machen können, was sie wollen. Das sind liebe junge Leute, 18 Jahre und die machen keinen Unsinn.
Tresorgründer und Kulturmanager Dimitri Hegemann will mit seinem Jugendkulturzentrum Glashaus in Prenzlau etwas gegen die Abwanderung von fitten jungen Leuten machen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi toi toi.
Danke.
Die Debatte um den sogenannten weißen Feminismus reißt nicht ab. Im Gegenteil, die Gräben scheinen stetig tiefer zu werden. Statt voneinander zu lernen und sich zuzuhören, wird gehatet und sich gegenseitig ausgegrenzt. Grund für uns hier im Kompressor, einen neuen Versuch zu wagen und überhaupt erstmal die Begriffe und Befindlichkeiten einzukreisen. Wir tun das mit Hilfe der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna Oelker, die sich seit langem mit Rassismus und Intersektionalität beschäftigt. Und die im Frühjahr ein viel gelobtes Sachbuch zum Thema herausgegeben hat. Die Schönheit der Differenz heißt es. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Für alle, die die Debatte vielleicht nicht verfolgt haben, was meint eigentlich das Stichwort weißer Feminismus und wo verläuft die große Konfliktlinie in der Diskussion?
Ja, viele schrecken ja erstmal zurück. Weißer Feminismus, wie jetzt weiß. Weiß löst ja schon oft Irritation auf und man muss dann immer ein bisschen auch beruhigen und sagen, das ist ja eine Konstruktion. Aber gucken wir zurück. Also weißer Feminismus ist eigentlich oder fragt nach einem rassistischen, einem menschenfeindlichen Erbe innerhalb der Frauenbewegung oder der Bewegung weiblich gelesener Personen. Jetzt wird's kompliziert, weil man denkt ja, es ist eine emanzipative Bewegung, da geht's um Gleichberechtigung. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der Bewegung und gab es schon immer Vorurteile, Ausschlüsse all derer, die man quasi nicht ist. Ich nehme gerne das Beispiel von Rafia Zakaria. Ihr Buch ist gerade auf Deutsch erschienen, Against White Feminism. Da macht sie ein Beispiel auf und spricht von weißen Frauen in britischen Kolonien, die dort eben Mädchenschulen errichtet haben und sich dann echauffiert haben darüber, dass die hinduistischen Frauen mit ihren Saris unzureichend verhüllt sind. Mhm. Und heute wiederum ärgern sich europäische weiße Feministinnen oft darüber, dass Frauen sich verhüllen. Also das Bild der muslimischen Frau, die ihren Körper verhüllen will, gilt als unmöglicher Gedanke, wird gerne mit Unterwerfung gleichgesetzt. Ja. Und ein anderes Beispiel innerhalb von Frauenbewegungen, wie unterschiedlich sie verläuft, ist die Debatte um Transfrauen, die wir haben, die vermeintlich keine echten Frauen sind. Aber wir hatten auch schon immer Debatten über die Ausschlüsse beispielsweise von behinderten Frauen und eben auch von den rassifizierten Frauen, wie ich sie nenne. Und damit sind die schwarzen Frauen gemeint. Und um die dreht es sich tatsächlich immer wieder und jetzt ja auch.
Jetzt ist ja aber interessant, dass eben viele, sagen wir mal, weiße Feministinnen mit diesem Label selbst überhaupt nichts anfangen können. Im Gegenteil, sich total genervt fühlen, angegriffen fühlen, unverstanden. Wie nehmen Sie das wahr? Und betrifft das tatsächlich vor allem weiße Feministinnen oder gibt es möglicherweise sogar auch schwarze Feministinnen, die mit dem Label gar nicht richtig viel anfangen können?
In jedem Fall ist die Antwort komplexer, weil es einfach mehrere Ebenen gibt. Ein Blick in die Geschichte zeigt auch, dass sich immer wieder nicht beigestanden, nicht unterstützt wurde, auch Konkurrenzen entstanden sind. Gern zitiert ist Sojourner Truth, eine ehemals versklavte schwarze Frau, 1851. Sie prägte diesen Satz: "Ain't I a woman? Bin ich denn keine Frau?" Und wollte damit eben deutlich machen, dass sie sich zusammentun möchte mit, in diesem Fall, weißen Frauen. Es geht nicht nur um ein Versus zu diesem vermeintlich alten weißen Mann, sondern es geht immer wieder um diese Debatten um Privilegien. Und die sind nicht aufgelöst. Die haben sich aber über die Jahre verändert. Weil, und das ist das Neue, seit einigen Jahren, vermehrt eben auch FeministInnen aus den marginalisierten Spektren in diesen etablierten Räumen zu Wort kommen. Die gab es schon immer, aber jetzt sprechen sie lauter. Da fällt dann oft das Stichwort intersektional. Das bedeutet, dass Frauen sich eben nicht nur in einem Merkmal verstehen. Ich bin nicht nur Frau, ich bin vieles, ich bin behindert, ich bin queer, ich bin jüdisch, ich bin Sintize. So. Und das ist zwar alt, aber jetzt sitzen alle an diesem immer wieder gern bedienten Bild des Tisches und die verbinden sich. Die jüngeren Generationen mit den älteren Generationen, es gibt unterschiedliche Haltungsfragen. Und hier wird jetzt diese Idee des Feminismus als eine emanzipative Bewegung ausgehandelt. Und dann knallt es dort und noch dazu knallt es bei denjenigen, die sich ja gar nicht vielleicht als Feministin bezeichnen. Die einfach aber auch vielleicht eine irgendwie offenere Haltung und sich ja vielleicht auch Gleichberechtigung wünschen, aber dann eben auch noch ihre Gedanken dazu haben.
Bei dieser ganzen Diskussion, wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, da mag es ja aber viele Menschen geben, oder die gibt es ja ganz offensichtlich, Frauen wie Männer, Weiße wie Schwarze, die innerlich da also längst ausgestiegen sind und sich fragen, haben wir keine anderen Sorgen? Also die so ein wachsendes Unbehagen haben gegen dieses, wie die das dann sagen, identitätspolitisches Klein-Klein, was ja auf den ersten Blick auch wirklich tatsächlich eher spaltet, immer kleinteiliger und fitzeliger wird. Was würden Sie diesen Leuten entgegnen? Muss es erstmal dieses Aufspalten geben, um sich dann viel effektiver wieder zu verbinden?
Ja, ich möchte es mal so ausdrücken. Wenn Menschen lange nicht gesehen, übersehen, nicht wahrgenommen wurden und das jetzt an die Oberfläche dringt, dann kann das, was wir jetzt erleben, ja eigentlich nur logisch sein. Und gleichzeitig hat das so viel mit Gefühlen zu tun, bei gleichzeitigen rationalen Erklärungen, die wir immer wieder hören. Und dann geht es um individuelle Geschichten und um ein Kollektiv, das sich Gesellschaft nennt. Also ich selber stehe dieser ganzen Situation eher entspannt entgegen, weil ich glaube, das ist Teil eines gesellschaftlichen Wandels und wir stecken mittendrin. Emanzipationsbewegung, und ich beschrieb ja, wie alt die Frauenbewegung ist, die ist über 100 Jahre alt, also aus einer deutschen Perspektive, bedeutet natürlich auch, dass sich etwas verändern muss in den Strukturen, in den Institutionen, aber auch und auch natürlich in den privaten Köpfen. Und da stehen wir einfach noch ganz am Anfang mit ganz vielen Menschen, die jetzt ganz viele Dinge wollen. Das ist dieses Klein-Klein. Und für diese Menschen, bei denen es um Rassismus, Ableismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit geht, die wenden sich ja nicht ab. Für die ist das Thema, und jetzt nehme ich mal einen Begriff, um den es ja viel geht, woke. Das gibt jetzt eine angeblich neue woke Debatte. Da geht es darum, ist man auf der einen oder anderen Seite. Aber wenn man eigentlich genau hinschaut, geht es eigentlich um die Frage von Gleichberechtigung. Und am Ende dann wieder, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, die Frage, welche Art von Feministin ich sein will in einer Gesellschaft, die sich eben so verändert, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben.
Das leuchtet mir alles ein. Dennoch, und Sie sagen ja auch wahrscheinlich zu Recht, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Trend oder ein Boom ist oder sowas, was wir da beobachten. Aber trotzdem stellt sich doch ein bisschen die Frage, wie kommen wir denn nun wieder raus aus dieser Riesendebatte? Sie sagen, die fängt gerade erst an. Und Sie sprechen ja auch von der Schönheit der Differenz, die man ja aber auch ummünzen könnte in, ja, Differenz schön und gut. Aber wie lassen sich denn in Zukunft Gräben wieder schließen, um vielleicht auch wieder gemeinsam politisch noch wichtigere Kämpfe zu kämpfen?
Ja, jetzt könnte ich ja fragen, was ist die noch wichtigere Frage als unser Miteinander, indem wir ja dann diese anderen, diese Hard Facts, diese rationalen Fragen verhandeln. Ich finde es immer interessant, dass oft gesagt wird, das ist alles hier so emotional, aber es geht eben ums Menschsein. Menschenrechte, alles das sind rational zu betrachtende Dinge, wenn wir in Strukturen gucken, aber am Ende geht es immer ans Eingemachte von jeder eigenen Person. Und an diesem Punkt habe ich mit dem Buch ja auch angesetzt. Es ist eher so eine Haltungsfrage, die damit beschrieben wird. Eine Haltung, die quasi sich Menschenrechten und Gleichberechtigung verpflichtet fühlt. Und da bin ich ganz ehrlich, auch in diesem Buch beschreibe ich das. In diesen Erkenntnis- und Findungsprozessen gibt es Reibung, weil kein Mensch hat absolutes Wissen, wird es vielleicht auch nie erlangen. Der Ansatz für mich ist der, eine Haltung einzunehmen, die eher offen ist für ein Lernen. Und am Ende ist es all das ein, für mich ein politischer Bildungsauftrag, nämlich dieses Wissen, und das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus, in alle Milieus zu vermitteln und eine Sprache zu finden, die auch alle verstehen.
Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Moderatorin. Ihr Buch Die Schönheit der Differenz ist bei BTB erschienen, hat 555 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Volkslieder nennt man in der Musikgeschichte Lieder, die eingängige Texte und Melodien haben und die aus und von dem Volke stammen. Laut Lexikon behandeln Volkslieder überwiegend konkrete, wiederkehrende oder alltägliche Situationen, Begebenheiten und Stimmungen des täglichen Lebens. Das wiederum sind ja Parameter, die ja wunderbar konkret sind und vielleicht auch deshalb gut von Algorithmen zu packen sind. Und tatsächlich, unter dem Motto Volkslied 3000 wurde vor ein paar Wochen ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Volksliedertexte neu vertont und gesungen werden sollen. Das Besondere daran, den Schreibprozess hat eine künstliche Intelligenz übernommen. Wie genau das funktioniert, Dennis Kastrup weiß mehr.
Wir haben ein sehr großes Volksliedarchiv bekommen können und diese Lieder waren auch größtenteils zumindest mit einer Jahreszahl versehen, aus welchem Jahr die sind und auch aus welcher Region die kommen. Und anhand von diesem Datensatz haben wir die KI trainiert und spezialisiert auf das Thema deutsches Volkslied.
Ich kann die Sterne sehen, ich kann sie sehen wie vorher, ich kann sie sehen wie vorher, ich kann sie sehen.
Valentin von Lindenau arbeitet beim Kreativstudio Kling Klang Klong und ist Projektleiter des Musikwettbewerbs Volkslied 3000. Zusammen mit dem Kommen und Gehen Festival und der Neuköllner Oper in Berlin wurde die Aktion vor ein paar Monaten ins Leben gerufen. Menschen aus Fleisch und Blut sollten beim Wettbewerb das Singen und Komponieren der Stücke übernehmen. Der eigentliche Clou an der Sache ist aber eine künstliche Intelligenz mit dem Namen GPT-3. Sie hat die Liedtexte geschrieben. Damit die KI wusste, in welche Richtung es gehen sollte, mussten die MusikerInnen drei Parameter in einen Online-Generator eingeben. Ein Thema bzw. einen Titel, einen Sprachstil aus einem bestimmten Jahr von 1840 bis in die Zukunft und eine Region, über die geschrieben werden sollte. Ältere Epochen sorgten dabei aber manchmal für Probleme.
Alle Lieder und Texte, die wir da reingetan sind, waren jetzt auch nicht einwandfrei oder fraglich mit teilweise diskriminierenden Inhalten. Wir wollten natürlich keine Maschine bauen, die irgendwie Randgruppen beschimpft oder irgendwie Homosexualität herzieht. Wir wollten ja eigentlich ein zeitgerechtes Volksliedstool schaffen, das mit der Offenheit von heute denkt und eher die Diversität fördert, anstatt Gruppen auszugrenzen.
Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Am Ende gab es mehr als 40 Einreichungen, aus denen eine Jury die besten ausgewählt hat. Juror war auch Professor Dr. Dr. Michael Fischer, geschäftsführender Direktor des Zentrums für populäre Kultur und Musik an der Uni Freiburg und Verwalter der Sammlung Deutsches Musical Archiv. Über die Bewertungskriterien sagt er:
Also sechsmal hat mich interessiert, wie klingt das, also was für ein Song ist das? Und zweitens war dann die Sicht auf den Text und dann eben die Überlegung, wie originell ist die Textauswahl? Die KI, das, was sie produziert, kann man ja nicht bewerten, sondern was wurde eingegeben und was kam raus und wie ist damit umgegangen worden?
Zeit, die Freunde zu finden einmal und mit ihnen zu spielen gemeinsam.
Die sechs Gewinnertitel tragen Namen wie Zeit zu fliehen, Nazis raus, Bitte wenig Text generieren oder Zeit der Stille. Musikalisch variieren sie zwischen Indie-Musik und Singer-Songwriter-Pop.
Bitte, ich will nicht der Einzige sein.
Fischer spricht mit Begeisterung von den musikalischen Umsetzungen der Songtexte, die von der künstlichen Intelligenz geschrieben wurden. Trotzdem findet er, dass vom ursprünglichen Gedanken eines Volksliedes nicht viel übrig geblieben ist.
Ich fand es sehr faszinierend. Nur mit Volkslied hat es natürlich in diesem engeren Sinn natürlich nichts zu tun. Ne? Auch das ist ja ein Projekt von KünstlerInnen für andere KünstlerInnen. Und ich finde solche Projekte spannend und die braucht es natürlich auch in der Musik. Nur sozusagen von der Idee, das ist das Volk, viele Menschen, die Bevölkerung, davon darf man ja gar nicht ausgehen. Es ist ein Liedwettbewerb.
Eine der GewinnerInnen ist Pony Pracht. Eingegeben in den Generator hatte sie als Zeitraum das Jahr 2000, dann dann noch die Parameter Sachsen-Anhalt und Ich weiß Bescheid. Herausgekommen ist ein Text, der sie, wie sie sagt, persönlich berührt.
Es geht darum, dass man so manche Sachen schon mal erlebt hat. Man hat schon mal Trauer empfunden. Man weiß, wie es ist, allein im Bett zu liegen. Man fühlt den Schmerz der ganzen Welt. Und es sind alles so ein paar Phrasen, wo ich denke, genau sowas hätte ich mit 13, 14 auch geschrieben.
Und ich weiß Bescheid, wie es sich anfühlt.
Wie bei vielen Kooperationen mit künstlicher Intelligenz darf man bei Volkslied 3000 von der KI selber keinen großen künstlerischen Anspruch erwarten. Das Können liegt immer noch bei den MusikerInnen, die die Texte singen und sie in ein musikalisches Bett legen. Wichtig ist das neugierige Zusammenspiel von Mensch und KI. Und diesen Spaß hört man den Songs auch an.
Ich hatte Lust, den zu vertonen. Ich empfinde dabei was. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt nur so daher singe, was die KI geschrieben hat. Aber es ist was anderes, als wenn ich einen eigenen Text singe.
Wenn Volkslied auf KI trifft. Übrigens, Sie können das Tool auch gut mal selbst ausprobieren. Es macht großen Spaß. Einfach Volkslied 3000 numerisch geschrieben.de und da können Sie dann eingeben Titel, Wunschjahr und Wunschregion und das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen. Warten auf Bojangles heißt eine französische Bestseller-Verfilmung, die diese Woche in die deutschen Kinos kommt und die ergreifende Geschichte einer Frau erzählt, die langsam dem Wahnsinn verfällt. Die Geschichte wollen wir Ihnen jetzt eigentlich gar nicht erzählen, sondern wir wollen der Frage nachgehen, wer sich hinter dem rätselhaften Namen Bojangles verbirgt. Matthias Dell hat die Geschichte recherchiert.
New Man Bojangles, and he danced for you.
Warten auf Bojangles fußt auf einer schönen Lüge. Der Film spielt in den 1950er Jahren, greift aber auf ein Lied zurück, das erst 1968 vom weißen Musiker Jerry Jeff Walker komponiert wurde. Mr. Bojangles, vielfach gecovert für die Filmversion von Marlon Williams.
He jumps so high, he jumps so high.
Im Film fragt der Sohn den Vater einmal, warum die Mutter immer wieder dieses eine Lied höre. Die Antwort? Weil es schöne Erinnerungen weckt. Die Frage ist nur, an wen?
I met him in a cell in New Orleans.
Der Mr. Bojangles aus dem Hit ist ein alter Tänzer mit kaputten Schuhen, der für ein paar Cent die Leute unterhält. Der in sogenannten Minstrel-Shows aufgetreten ist, mit denen sich über Schwarze lustig gemacht wurde. Der 2020 verstorbene Komponist will den Mann getroffen haben, in einem Gefängnis. Mit seinem berühmten Namensvetter habe dieser Bojangles aber nichts zu tun, beteuerte Walker. Das wäre Bill Bojangles Robinson. Ein schwarzer Step-Tänzer, geboren 1878 in Richmond, Virginia, gestorben mit 71 Jahren in New York.
I started on the stage from Richmond, Virginia, when I was 4 years old, and I'm now 71.
Erzählte der echte Bojangles in seinem letzten Fernsehauftritt. Bill Robinson war ein Star. Als er am 25. November 1949 nach kurzer Krankheit starb, säumte eine 500.000 Menschen die Straßen von New York. Die Kinder hatten schulfrei, die Prominenz der US-Unterhaltungsbranche kam zur Trauerfeier. Fernsehmoderator Ed Sullivan brachte die Popularität von Bill Robinson auf ein einfaches Bild. Im Krankenhaus hätten den Entertainer Briefe erreicht, in deren Adressfeld lediglich stand Bojangles, New York. Über Herkunft und Bedeutung des Spitznamens gibt es verschiedene Versionen. Eine besagt, dass es sich um den falsch ausgesprochenen Namen eines Herrn Bujasson handeln soll, dem der kleine Bill einen Hut geklaut hatte aus dem Geschäft. Robinsons Eltern starben früh. Schon als Kind tanzte er, erst für Kleingeld auf der Straße, später in den durchs Land tourenden Vaudeville-Shows, einem Revue-Theater, das dem Musical vorausging. Mit 50 gelang ihm der Durchbruch am Broadway. Er trat im legendären Cotton Club auf. In Hollywood feierte Robinson Erfolge mit dem weißen Kinderstar Shirley Temple.
I want to do that too.
All right. Are you ready?
Yep.
Come on.
Wohlstand und Prominenz schützten Bill Robinson nicht vor rassistischen Demütigungen. Während die weißen Kollegen auf Tour in den besten Hotels abstiegen und Personenfahrstühle benutzten, blieben für Künstler wie Robinson der Güteraufzug und lausige Privatunterkünfte. Wegen seiner Rollen als erwachsener Diener an der Seite von Shirley Temple wurde Bojangles auch als Onkel Tom kritisiert. Dabei kämpfte Robinson zeitlebens für seine Rechte. In kleinen Schritten. Er verweigerte in den Minstrel-Shows das Blackfacing, mit dem sich auch schwarze Figuren lächerlich machen sollten. Er stattete seine Filmcharaktere mit Würde aus, engagierte sich in schwarzen Gewerkschaften, trat bei tausenden Benefizabenden auf und verteilte einen Großteil seines Vermögens an arme Leute aus der Community. Bill Robinson ist trotzdem in Vergessenheit geraten. Eine einfache Rechnung. Der weiße Fred Astaire, Schüler und Freund Robinsons, bekam mehr Hauptrollen in mehr Filmen, Macht, mehr Kritiken, mehr Publikum, mehr Nachruhm. So potenziert sich Diskriminierung. Die Zurücksetzung zeigt sich auch an Mr. Bojangles, dem Hit, der Motive aus Robinsons Leben ins Melancholische verallgemeinert. Bei einem weißen Star wäre das undenkbar. Ein, sagen wir, Lied über einen singenden Elvis, der aber nicht der King of Rock'n'Roll sein soll?
This song.
Andererseits,
I could not do a show without including this song.
Ist eine der bekanntesten Coverversionen von Mr. Bojangles die von Sammy Davis Jr.
It's very special to me.
Bill Robinson war für den 1990 gestorbenen Entertainer jemand Besonderes. Ein Idol, mit dem er als Kind noch getanzt hatte. Ein Mann, der ihm den Weg auf die Bühnen bereitet hatte, auf den er nun an Bill Robinson erinnern konnte. An den wahren Mr. Bojangles.
Mr. Bojangles, come back, dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Morgen kommt der französische Film Warten auf Mr. Bojangles in die Kinos. Die Geschichte hinter dem namengebenden Tänzer Bojangles hat Matthias Dell recherchiert.